D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Der irrigierte Penis mit Maßband daneben. Die hochauflösend fotografierte Klitoris. Damenbinden mit politischen Botschaften. Die Frau im Pferdekostüm, die ihren Mann auf einer Kutsche durch den Wald zieht. Und 3500 Menschen, die ihr Gesicht beim Orgasmus gefilmt haben. Und das ist nur ein mini-kleiner-Mini-Ausschnitt von dem, was das Netz an Sex zu bieten hat. Ja, und die Deutschen, die sind übrigens Weltmeister im Internet-Sex konsumieren. 12,5% unseres Internet-Traffics führt mitten rein ins feuchtfröhliche Porno-Vergnügen. Ja, und wir gehen heute mit. Wir gucken uns schöne und skurrile Internetprojekte an rund ums Thema Sex. Wir sprechen mit Menschen darüber, wieso sie eigentlich so riesen Spaß daran haben, einen Non-Profit-Sex-Blog zu führen. Und wir schauen mal, wie die Big Player im Netz mit Sex umgehen. Sex im Netz in eine Stunde Liebe mit Inga Hinnenkamp. Hi.
D-Radio Wissen.
Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Es gibt jetzt mal ein paar Zahlen zum Thema Sex im Netz. Weltweit werden jede Sekunde 30.000 Sexfilme abgespielt. Jede Sekunde 30.000. Ein Drittel des gesamten Datenverkehrs wird durch pornografische Inhalte verursacht und fast jeder zweite Internetnutzer schaut sich Pornos im Netz an. Ja, da kann man schon von einer Doppelmoral sprechen, sagt D-Radio Wissen Netzexperte Sebastian Sonntag. Die großen Player im Netz, mit denen wir unsere Zeit sonst so verbringen, also Google, Facebook oder Apple, die finden pornografische Inhalte gar nicht so gut. Ne? Da wird der ein oder andere auch schon nervös, wenn irgendwo so ein Zipfel zu viel nackter Haut zu sehen ist.
Ja, und da kann man schon sagen, das hat so ein bisschen was wie Tradition im Netz bei den großen Playern. Bei Facebook zum Beispiel, da steht schon von Anfang an in den AGBs, dass keine pornografischen Inhalte hochgeladen werden dürfen. Ja, und Porno fängt für Facebook schon bei einer nackten Brustwarze an, bei Frauen natürlich.
Du darfst?
Ich darf, glaube ich, also zumindest mit Badehose und so. Und diese Regel, die wird bei Facebook erstaunlich ernst genommen. Das hat zum Beispiel schon 2008 eine junge Mutter zu spüren bekommen. Die hat ein Bild hochgeladen, auf dem zu sehen war, wie sie ihr Kind stillt. Facebook hat das Bild gelöscht. Und als die Mutter dann bei Facebook nachgefragt hat, warum, dann kam nur der Verweis auf die Richtlinien, Brustwarzen sind als pornografisches Material anzusehen und damit verboten. Dabei war auf dem beanstandeten Foto nicht mal die Brustwarze zu sehen.
Und diese stillenden Mütter, die sind vermutlich auch dann kein Einzelfall gewesen, oder?
Tatsächlich nicht. Nee, 2013, da hat es zum Beispiel die Seite eines französischen Museums erwischt. Die hatten Werbung für eine Fotoausstellung auf ihrer Seite gemacht, mit einem alten Foto, das Teil der Ausstellung war. Eine fast nackte Blondine war da zu sehen und obwohl es Kunst ist, ließ Facebook diese Seite dann komplett sperren.
War ja nackt.
Ja, war ja nackt. Gemälde von Nackten seien erlaubt, also mit Pinsel und so, ne? Fotos aber nicht.
Okay.
Auch wenn das Foto dann von 1940 ist, das hat Facebook dann nicht weiter gestört. So, die Begründung von Facebook, sogar die Seite vom ZDF, die wurde mal gesperrt, weil in einem Beitrag über Brustimplantate, oh Wunder, eine nackte Brust zu sehen war. Ja. Aber Facebook hat nicht nur was gegen nackte Brüste. Das Zeitmagazin, das hat 2012 mal ein Cover ihrer Ausgabe hochgeladen.
Das war das mit dem nackten Penis.
Das war das mit dem nackten Penis und das Bild wurde auch umgehend gelöscht. Und selbst nackte Männerhintern gefallen Facebook nicht. Bei einem Wahlkampfplakat der jungen Liberalen, also der Jugendorganisation der FDP, das war eine Partei, die es damals mal gab, hat Facebook über eine Reihe Männerhintern, die da zu sehen war, einfach mal schwarze Balken gelegt.
Also Facebook ist da ganz weit vorne, wie wir gerade gehört haben.
Ja.
Was die Zensur von nackter Haut angeht, geht es denn eigentlich noch schlimmer?
Ja, man kann sagen, die Steigerung von Facebook, die heißt Apple. Und das, obwohl sich Steve Jobs eigentlich gerne als Kind der Hippie-Bewegung bezeichnen hat. Mit Hippie und Freizügigkeit war aber spätestens Anfang 2010 Schluss. Da hat Apple gleich mal 5000 anstößige Apps für iPhones und iPads an einem Wochenende aus ihrem App Store rausgeworfen. Ja, und anstößig heißt in dem Fall alle Apps, in denen irgendwo so ein bisschen nackte Haut zu sehen war. Frauen in Bikinis oder Badeanzügen zum Beispiel und selbst Männer in Badehosen. Die App Wobble hat es da zum Beispiel erwischt. Damit konnte man auf eigenen Fotos, die man selbst geschossen hat, die Brüste von Leuten wackeln lassen. Unfassbar wichtige App auf jeden Fall. Ja, also so von Fotos, die man selber fotografiert wird. Also ob man das dringend braucht, ist eine andere Frage, aber Apple hat es auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen. Mittlerweile, tolle Nachricht für alle, die diese App mochten. Ja, die App gibt's wieder. Jetzt kann man allerdings nur noch Ohren und Augen auf den Fotos wackeln lassen.
Also ich persönlich bin ja sowieso Apple und so gar nicht.
Ach was?
Nee, habe ich nicht. Finde ich uncool.
Dann hast du auf jeden Fall keine Zensurprobleme, ne? Also zumindest auf dem Telefon und auf dem Tablet nicht. Aber dann solltest du am besten auch keinen Computer von Apple kaufen. Und du solltest vielleicht auch keine Software von Apple benutzen. Apple zensiert nämlich zum Beispiel auch Bücher in ihrem E-Book-System. iBooks heißt es. Zum Beispiel das Buch The Proof of the Honey von der syrischen Autorin Salwa El Naimi. Auf dem Umschlag des Buches war ein weiblicher Akt von hinten zu sehen. Ja, das war schon genug. Und Apple hat dann zensiert. Beim Sachbuch Vagina von Naomi Wolf hat Apple den Titel, also das Wort Vagina, durch Sternchen ersetzen lassen.
Da stand dann gar nichts mehr drauf.
Da stand dann Sternchen, genau. Okay. Musste man sich dann selber überlegen, welches Buch das dann so sein könnte.
Fuck oder Vagina.
Genau, irgendwas in der Richtung. Aber auch hier Apples Musiksoftware iTunes, die wird zensiert. Kanye West hat es da mal erwischt auf dem Cover seines Albums My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Da sieht man ein nacktes Paar ja schon in eindeutiger Pose, aber wohlgemerkt, gemalt, ja?
Okay, ja.
Ja, und dieses Cover, das findet man auch nur noch verpixelt in iTunes.
Also Facebook und Apple zensieren gern alles, was nach ihren Vorstellungen moralisch jetzt nicht in Ordnung ist. Wie sieht es denn da eigentlich bei Google aus?
Ja, man kann sagen, tendenziell besser. Die Zeiten, wo Google aber wirklich völlig egal ist, was man auf seinen Plattformen so treibt, die sind auch vorbei. Und es fängt so mit so kleinen, unterschwelligen Dingen an, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so mitbekommt. 2010 hat Google ja dieses Instant-Google, also diese Instant-Suche eingeführt. Mhm. Das ist diese Autovervollständigung, wenn man im Suchfeld einen Begriff einführt. Tipp, da war damals die Geschichte, wo Bettina Wulff sich mal gegen gewehrt hat, nachdem ihr Namen in Gerüchten mit irgendwie Prostitution vorkam. Ja. Und dann kam in der Autovervollständigung immer, wenn man Bettina Wulff eingetippt hat, das Wort Prostituierte direkt dahinter. Das hat Google mittlerweile abgestellt. Genauso abgestellt hat Google alle Worte, die irgendwie was für sie mit Schweinkram zu tun haben. Also du kannst ja mal versuchen, Porno einzutippen. Da ist nach Por Schluss.
Im Ernst?
Ja, also da geht es nicht weiter, da gibt es keine Vorschläge mehr. Und das kann nicht daran liegen, dass Google da keine Vorschläge zum Thema Porno im Netz finden kann. Das gleiche passiert übrigens auch mit nackt oder mit fuck und bei Sex bekommt man zumindest noch Sex and the City angeboten oder die Stichworte Sexualität oder Sexsucht. Ein Wunder, dass wir überhaupt Pornos im Netz finden.
Dann könnt ihr jetzt sagen, alle Pornogucker googeln die über Bing oder so. Google, Facebook und Apple haben eine sehr eigene Auffassung von Sex, Erotik und Nacktheit. Sebastian Sonntag hat uns einen kleinen Überblick gegeben. Vielen Dank dafür. Freitagabend, ihr hört D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Zugekniffene Augen, leicht geöffneter Mund. So sieht es auf den meisten Videos aus, die man bei Beautiful Agony sehen kann. Beautiful Agony gilt so als eine der erotischsten Websites weltweit. Und es gibt noch nicht mal Pimmel, keine Nippel, kein rein raus zu sehen, sondern wirklich einfach nur Gesichter. Allerdings Gesichter im Bewegtbild, während diese Menschen gerade kommen.
My beautiful agony experience was one of the best orgasms I've actually had.
I don't think I've met anyone who's done it the way that I do.
I'm an exhibitionist and I really like being watched by people.
Kind of making an intimate moment universal.
When the squirt is coming out, you just feel empty.
I think agony is sexy, sweet, soft. Intense.
Die Plattform wurde 2004 von zwei Australiern gegründet. Seitdem haben über 3000 Menschen ihre Videos da hochgeladen. Wer es auf die Seite schafft, der bekommt ein Honorar dafür. Und der uneingeschränkte Zugang zu allen Videos, der ist übrigens ebenfalls kostenpflichtig. Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Sei es ein Fotoblog wie bei Tumblr oder der Instagram-Account oder die Website, auf der man veröffentlicht, was einem wichtig vorkommt. Theoretisch kann ja im Internet erstmal jeder alles mit der Welt teilen. Sebastian Sonntag aus der D-Radio Wissen Redaktion ist hier. Ich sag theoretisch, denn die Blogplattform Google Blogger, die war in letzter Zeit immer mal wieder in den Schlagzeilen.
Ja, da gab es so ein ziemliches Hin und Her. Da gibt es relativ viele freizügige Blogs bei Google Blogger. Bisher kein Problem, zumindest wenn sie nicht kommerziell sind, also wenn da keine Kohle mit Inhalten verdient wird. Diese Regelung sollte aber geändert werden. Ende Februar hat Google angekündigt, alle Blogs mit nicht jugendfreien Inhalten zu löschen. Auch Blogs, die es schon lange gab und die erfolgreich sind. Das hat zu einer ziemlichen Protestwelle geführt. Und Google hat sich dann schließlich doch jetzt dazu entschieden, bei der alten Regelung zu bleiben. Also die Blogs mit nackter Haut bei Google Blogger dürfen erstmal bleiben.
Das ist jetzt schon mal so ein kleiner, ich nenne es mal Lichtblick. Gibt es denn eigentlich keine größere Firma oder kein Netzwerk, was ein bisschen entspannter mit nackter Haut und Sexualität umgeht?
Ja, Instagram. Das war mal so ein Lichtblick. Da konnte man lange machen, was man wollte. Also zumindest solange es gegen keine Gesetze verstoßen hat, klar. Seitdem 2012 Facebook das soziale Netzwerk übernommen hat, hat sich das allerdings auch geändert. Aktuelles Beispiel, ein Foto, was was Rupi Kaur aus Toronto gemacht hat. Man sieht eine schlafende Frau mit einem Blutfleck auf der Hose. Mhm. Das Bild ist ein Teil einer Fotoserie über Menstruation. Und das Bild ist von Instagram gleich zweimal gelöscht worden, nachdem Rupi das zweimal hochgeladen hat. Weil
und dabei war noch nicht mal eine Brustwarze zu sehen.
Nicht mal eine Brustwarze, keine nackte Haut. Die Frau war von hinten zu sehen, aber der Blutfleck war wohl schon genug und das hat dann gegen die Richtlinien verstoßen, so hat Instagram zumindest begründet. Rupi hat dann ihrem Ärger auf Facebook Luft gemacht quasi, hat dann Artikel gepostet und viele Leute haben ihre Meinung unterstützt, bis schließlich Instagram dann das Foto wieder freigegeben hat. Also da macht es dann manchmal auch die Masse. Ein großes soziales Netzwerk gibt es aber, das keine Angst vor nackter Haut hat. Twitter. Das beweist auch eine Aktion, die gerade läuft. In Finnland posten gerade junge Frauen auf Twitter das, wovor sich Facebook, Apple, Instagram und Co. so fürchterlich fürchten, nämlich nackte Brüste. Unter dem Hashtag Free the Nipple. Und damit wollen sie dann natürlich auch gegen Zensur von nackter Haut protestieren.
Vielen Dank, Sebastian Sonntag. Und wir sprechen gleich mit Bloggern über ihre Motivation beim Sexbloggen. Und tatsächlich, die dürfen immer noch über Google veröffentlichen. Sex im Netz ist unser Thema heute in eine Stunde Liebe. Es gab übrigens vor 9 Jahren auch mal eine Untersuchung zum Thema sexuelle Selbstdarstellung im Internet. Die Wissenschaftlerin Christiane Eichenberg, die hat über 300 nicht kommerzielle Angebote untersucht und hat dabei interessante Dinge herausgefunden, nämlich, dass 59% der Seiten ausschließlich erotisches Material enthalten. Und nur bei 13% war es ausschließlich pornografisches Material. So, und jetzt heißt es ja oft, irgendwie im Netz herrscht Sodom und Gomorra und das ist eine Riesenplattform für sehr viele fiese und illegale Dinge. In der Untersuchung von Eichenberg waren es gerade 2% der Inhalte, die zum Thema Inzest waren. Und der Anteil von Pädophilie und auch der Anteil von Sex mit Tieren, der lag jeweils unter 1%. Auf knapp einem Drittel der Websites, die Eichenberg da untersucht hat, wurden bestimmte sexuelle Subkulturen angesprochen. 23% von diesen untersuchten Websites hatten sadomasochistische Inhalte und 21% waren zum Thema Fetischismus. Wieso macht man eigentlich so einen Sexblog? Darüber sprechen wir gleich mit den Machern. Freitagabend, ihr hört die Radiowissen, eine Stunde Liebe. 15 Minuten heißt der Blog, an dem unter anderem Toni Toronto mitbastelt. Nein, Toni Toronto ist natürlich ein Künstlername. In der Selbstbeschreibung heißt es, ein Blog über Erotik, Sex, Fantasien, Kopfkino, Freaks, BDSM und Quatsch. Toni ist Mitte 30, wir haben heute Mittag telefoniert und ich habe ihn gefragt, wie das alles denn eigentlich angefangen hat damals.
Das war, ich glaube, im Jahr 2008. Die Bibi und ich, wir hatten damals eine Brieffreundschaft geschlossen über eine Erotikplattform.
Können wir euch sagen, über den Joy Club?
Genau, da hatten wir uns kennengelernt, aber nur virtuell, weil wir in unterschiedlichen Städten wohnten und wir haben erotische Gedanken ausgetauscht, wir haben uns erzählt, wen wir so treffen, was so passiert. Und dann habe ich irgendwann mal den Vorschlag gemacht, dass wir ja einen Blog gründen könnten und einfach aufschreiben könnten, was uns so durch den Kopf geht.
Aber warum habt ihr dann das überhaupt öffentlich gemacht? Also wenn es nur darum geht, was zu schreiben, hättet ihr auch weiterhin irgendwie einen geschlossenen Blog oder so machen können?
Ja, hätten wir auch machen können. Ich glaube, wir haben beide auch gedacht, dass es cool wäre, wenn das jemand liest, wenn das auch Leute lesen, die wir gar nicht kennen, wenn Leute da irgendwie zufällig draufstoßen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es öffentlich, wir schreiben unter Pseudonymen, dann ist es gar nicht schlimm, wenn das andere Leute lesen, sondern eigentlich ganz cool. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Die Leute haben sich dann irgendwann bei uns gemeldet und das war natürlich schön.
Und worum geht's konkret inhaltlich bei euch? Kann man das irgendwie eingrenzen?
Das kann man, glaube ich, schwer eingrenzen. Wir haben am Anfang wirklich angefangen mit Geschichten über Dates, die wir hatten oder mit so Themen, die uns im Kopf rumschwirrten, über die wir immer schon mal was schreiben wollten oder uns mit jemandem unterhalten wollten. Ich weiß noch, bei mir am Anfang, einer der ersten Beiträge ist, glaube ich, überschrieben mit "Wo spritze ich's hin?" Ein anderer Beitrag, glaube ich, ging darüber, wie bisexuell bin ich eigentlich und solche Geschichten. Und Bibi hatte damals zu der Zeit auch ganz viele Dates und hat fleißig darüber geschrieben. Und ja, im Laufe der Zeit haben sich dann die Themen sehr verbreitert. wir hatten ja auch dann andere Autorinnen dabei, die wieder ihre ganz eigenen Geschichten mitgebracht haben. Dann ist irgendwann ein Topsy eingestiegen, also musste irgendwie einsteigen, weil wir uns beide kennengelernt hatten und ich habe ihr davon erzählt und sie hat immer schon gerne Fotos gemacht. Sie hat dann irgendwann angefangen, da auch mal Fotos zu veröffentlichen.
Das was für Fotos?
Ganz unterschiedliche Fotos.
Aber die müssen jetzt nicht unbedingt pornografisch oder erotisch sein?
Nein, sind sie auch nicht immer. Sie hat zum Beispiel auch jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder so, Graffitis fotografiert, wo irgendwie ein Penis zu sehen war oder so oder irgendwas in dem Kontext. Sie hat aber natürlich auch erotische und pornografische Fotos veröffentlicht, weil sie als Hobbyfotografin im Joy Club auftritt und dort immer wieder auch Leute vor der Kamera hat und manche Leute waren dann auch sehr zufrieden oder haben eingewilligt, die Fotos zu veröffentlichen. Und ja, so hat sich das dann ergeben.
Ist da so ein bisschen was Exhibitionistisches dran? Also ist das ganz geil, wenn man dann irgendwie liest, dass andere Leute das teilen? Oder also warum ja, schreibt man das?
Ja, ich glaube, das hat was mit Exhibitionismus zu tun. Es ist natürlich anonym und da fällt es immer leichter, intime Dinge preiszugeben. Aber natürlich war für mich persönlich auch das Feedback wichtig. Am Anfang das Feedback von Bibi und dann im Laufe der Zeit auch von den anderen Leuten. Und ich fand es immer gut, mal so Themen auch anzusprechen und einfach rauszulassen, die mir auf dem Herzen lagen, über die ich vielleicht schon lange nachgedacht hatte. Und einfach mal zu schauen, was kommt denn da als Rückmeldung und auch zu schauen, wie gelingt es mir eigentlich, das zu formulieren und das für mich irgendwie klar zu machen, weil wenn ich über sowas schreibe, dann muss ich mich erstmal hinsetzen und ein bisschen überlegen, wie schreibe ich das auf, ich muss es für mich irgendwie auch selber dann verstehen und sowas hilft mir dann auch und wahrscheinlich war das der Antrieb, auch über solche sehr intimen Sachen zu schreiben.
Hast du eine Antwort gefunden, wo du es hinspritzt?
Es gibt, glaube ich, nicht eine Antwort. Das ist immer situationsabhängig, würde ich sagen.
Und gleich reden wir darüber, warum Männer eigentlich so wahnsinnig gerne Fotos von ihrem Penis veröffentlichen. In der Recherche zu dieser Sendung habe ich sehr, sehr viele Blogs gefunden, in denen Männer Fotos von ihrem erigierten Glied gepostet haben. Toni Toronto ist selbst Sex-Blogger, hat sich für unser Gespräch auch nochmal in der Penis-Foto-Ecke im Joy-Club umgesehen und hat versucht, mir zu erklären, was Männer eigentlich dazu motiviert.
Viele Männer, die an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen, haben ganz spezielle Vorstellungen von Ästhetik und schönen Fotos. Das sind dann ja in der Regel Selfies, wo man dann im Hintergrund Steckdosenleisten, Heizkörper, Füße, Aschenbecher und solche Sachen sieht. Und viele schaffen es tatsächlich, alles in den Bild scharf zu stellen, außer das eigentliche Motiv. Und entsprechend schreibt man dann eben seine Kommentare.
Okay, das heißt, du hast dann darunter geschrieben, leg den Fokus doch bitte mal auf deine Eichel, oder was?
Ja, also in guten Momenten mache ich konstruktive Kommentare, in bösen Momenten frage ich halt, wieso der Hund im Hintergrund offensichtlich tot ist. Das ist je nach Stimmung bei mir. Aber so damit muss man klarkommen, wenn man sich da so entblößt und in dem Forum ist eine relativ lockere Stimmung. Also da wird auch gerne mal ein bisschen härter kommentiert. Das ist ganz lustig.
Warum hat man als Mann das große Bedürfnis, seinen Penis ins Netz zu stellen? Mit wahlweise Maßband dran, mit wahlweise, also wenn es ganz kreativ ist, dann hat man ja vielleicht tatsächlich noch eine lustige Bildidee. Aber wie du schon sagst, so die meisten Bilder, die ich mir da jetzt auch in der Recherche angeguckt habe, es waren einfach nur fürchterlichste Fotos von erigierten Penissen. Ja. Und ich frage mich, warum man das will und dann auch noch ein Ranking von 1 bis 5 dafür fordert.
Ja, also mir tut es ein bisschen leid, dass deine Recherche so schrecklich war. Warum machen Männer das? Viele Männer sind fast besessen von dem Penisvergleich und von der Größe ihres Penis oder von der kleinen Größe ihres Penis. Und das Internet ist natürlich dafür geschaffen. Ne? Man kann sich anonym entblößen, man kann seine Red Bull-Flasche daneben halten, damit alle sehen, wie groß er ist. Und es ist auch wieder Exhibitionismus, der da rein kommt. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, schaut mal, wie toll ich bin. Ich habe hier einen großen Penis, schreibt mich doch mal an, wir können uns ja mal treffen.
Okay, also du meinst schon, dass aber da sexuelle Absichten und Dating-Absichten dahinter stehen und es jetzt nicht nur ein, boah, ich habe den wunderschönsten Penis der Welt und deshalb möchte ich ihn mit der Öffentlichkeit teilen ist?
Beides, glaube ich. Ja, also als Mann fühlt man sich natürlich toll, wenn man einen größeren Penis hat als der andere Mann. Und man möchte natürlich aus diesem großen Geschenk Gottes auch irgendwelche Vorteile ziehen, also soll einfach bitte die Damen anschreiben. Und ja, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist bei vielen Männern irgendwie so im Kopf drin, dass sie sich immer vergleichen müssen, auch gerade wenn es um den Penis geht.
Ein zumindest unterhaltsamen Ansatz, den ihr gefunden habt, ist ja die Schlumpfparade, die es mal bei euch gab.
Ja,
magst du die mal kurz ein bisschen beschreiben?
Ja, also das war ein Fotoshooting von Tapsi, ist schon ein paar Jahre her, mit einem sehr lustigen und offenen Fotomodell. Der hat damals eingewilligt, dass Tapsi ranzoomt an seinen Penis und kleine Schlumpffiguren auf den Penis oder um den Penis herum positioniert und dann Fotos macht. Und das sind wahrscheinlich immer noch die besten Fotos, die wir bis heute auf 15 Minuten hatten.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, es tut dir leid, dass ich so wenig Erfolg bei dieser Recherche oder so wenig schöne Dinge gesehen habe bei der Recherche. Was wäre denn deine Empfehlung für einen schönen Blog?
Dieser eine Tumblr, der heißt Critique My Dick Pic. Dort kann man nach Kategorien filtern. Also da können Leute ihre Penisbilder hinschicken. Einige werden dann veröffentlicht und nach Schulnoten bewertet, nach neuseeländischen Schulnoten, glaube ich. Und dann kann man filtern nach Kategorie. Und wenn du dort Kategorie A anklickst, dann siehst du nur schöne Dickpics.
Nur AAA-Penisse.
Nur AAA-Dickpics, das Schönste vom Schönsten.
Losgelöst davon, hast du noch irgendwelche Tipps für Erotik-Blogs, Tumblrs, was auch immer, was man sich im Netz vielleicht mal angucken könnte?
Ein Blog, den ich schon sehr lange verfolge, ist der Blog von Violet Blue. Also ich habe da auch sehr viel gelernt, sowohl über gesellschaftliche Dinge aus den USA, aber auch über ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel Hygiene beim Sex und solche Geschichten. Da lernt man wirklich viel. Man kann schöne Bilder sehen, man kann sich schöne Videos angucken, man kriegt politisch was mit, also alles, was aus der politischen oder gesellschaftlichen Ecke mit Sex zu tun hat, damit beschäftigt sie sich. Und sie hat tatsächlich auch viele, viele gute Ratgeberbücher geschrieben und sie gibt auch immer wieder Tipps, welche Arten von Pornografie sie gut findet oder welche Sextoys sie gut findet. Also da kriegt man schon eine Menge geboten.
Das war Toni vom Blog 15 Minuten über Rate My Penis Blogs und Websites. Und gleich spreche ich mit Vicky, die betreibt den Blog Les Petits Plaisirs und die sagt, über SM und gleichzeitig über Feminismus zu bloggen, das schließt sich einfach mal so gar nicht aus. Vicky ist Jahrgang 88, lebt im Ruhrgebiet. Ihr Blog trägt den Untertitel ein unkonventioneller Erotikblog über Kommunikation, Sex, SM und die kleinen Freuden des Lebens. Ich habe mit Vicky telefoniert heute Nachmittag und da hat sie mir erzählt, wie sie denn eigentlich zum Bloggen gekommen ist.
Also ich habe mit dem Bloggen 2008 angefangen. Das war so zu der Zeit, als ich Abitur gemacht habe und mich irgendwie vom Lernen ablenken musste. Und ich habe halt an sich immer schon gerne Texte geschrieben, fand es aber irgendwie auch ein wenig unbefriedigend, nur für mich zu schreiben. Und da hat sich das Bloggen irgendwie ziemlich gut angeboten, kostenlos die eigenen Gedanken in die Welt hinauszusenden.
Mhm.
Und speziell mit meinem Blog habe ich eben angefangen, weil ich die Inszenierung von Sexualität im Internet störend fand. Also zwischen Pornografie und Frivolität bot sich mir da wenig Spielraum für Authentisches, also da habe ich irgendwie wenig gefunden und habe mich dann eben dafür entschieden, selber zu schreiben.
Das heißt ganz konkret, worum geht's bei dir? Was schreibst du für Texte?
Also ich schreibe eben Texte im weitesten Sinne über Sexualität und die Texte gehen eben von meinem subjektiven Empfinden aus, von Gedanken, die ich mir rund um Sex mache, Gespräche, die ich mit Freunden geführt habe oder Erlebnisse, die ich eben selbst erfahren habe. Und genau, also darüber schreibe ich dann eben in meinem Blog, wobei es eben auch kein Live-Sex-Tagebuch ist oder so, in dem ich irgendwie minutiös Erlebnisse reinschreibe. Also Das wäre etwas, was ich irgendwie selber nicht so gerne machen würde.
Du schreibst ja auch beispielsweise über SM. Warum?
Weil SM für mich einfach eine Facette und Spielart von Sexualität ist. Also ich finde, dass eben durch SM das Spektrum der Sinnlichkeit erweitert werden kann und es eben die Möglichkeit bietet, vielleicht auch Fantasien in die Realität zu überführen, ohne dass man damit irgendwie die Inszenierung fester Rollen übernehmen müsste, sondern einfach SM die Möglichkeit bietet, Dinge umzusetzen, die man schön findet oder einfach ein bisschen spielerisch an das Ganze heranzugehen. Und ich finde halt so Machtaustausch oder Kontrollaustausch kann eben etwas sehr Entspannendes sein oder halt auch sehr Anregendes.
Okay, aber von 50 Shades of Grey bist du jetzt kein großer Fan, wie man auch deinem Blog entnehmen kann,
genau,
oder?
Genau, also 50 Shades of Grey fand ich ganz furchtbar auf ganz vielen Ebenen. Also ich habe tatsächlich das erste Buch nicht ganz zu Ende bekommen. Also ich bin schon über Seite 400 gekommen, aber dann habe ich es doch zur Seite gelegt, weil ich eben finde, dass also die Art, wie SM eben speziell inszeniert wird, aber Sexualität im Allgemeinen fand ich hochproblematisch. Da gab es ja eher Drama, als dass es irgendwie wirklich schön zur Sache ging, sondern irgendwie immer so von ihrer Seite die Verpflichtung und so eine Unsicherheit. Das habe ich alles andere als anregend empfunden.
Das sind ja jetzt auch schon so ein paar feministische Gedankengänge. Glaubst du, dass die Blogger-Szene positiv für den Feminismus ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde eben bei der feministischen Blogger-Szene sehr gut, dass eben insgesamt mit Unsicherheiten ja umgegangen wird. Also Unsicherheiten, die eben insbesondere auch junge Frauen betreffen, was halt Schönheitshandeln zum Beispiel angeht, wie man aussehen sollte, was man alles machen sollte, irgendwie Diäten und so, dass das alles eben stark in Frage gestellt wird oder eben auch der Umgang zwischen den Geschlechtern in Frage gestellt wird, wie es eben tradiert wird.
Jetzt hast du ja auch einige Links zu Partnerseiten auf deiner Seite und Seiten, die du selber konsumierst. Wonach gehst du da? Was gefällt dir da und wonach wählst du dann diese Partnerseiten aus?
Also mir ist es eben wichtig, dass es halt hauptsächlich Angebote sind, die nicht kommerziell sind, wo Leute halt einfach ihre eigenen Gedanken niederschreiben und mit anderen Menschen teilen. Und also so ein politisches Grundverständnis ist mir da auch wichtig. Oder halt eben bei erotischen Seiten, dass es eben auch nicht einfach nur ein 0815 Wiedergeben von Sextipps ist.
Sagt Vicky, Sexbloggerin aus dem Pott. Das war eine Stunde Liebe heute mit dem Blick ins Netz. Ich spare mir an dieser Stelle jeglichen Wortwitz übers Eiersuchen, wünsche euch aber trotzdem ein feuchtfröhliches Osterwochenende. Inga Hinnenkamp wünscht euch noch einen schönen Abend und sagt Tschüss.
D-Radio Wissen.